Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Mittwoch, den 13. Mai, Aufnahme wie immer 24 Stunden vorher, da aktuell jetzt nicht so die ganz heiße Berichtphase ist. Wir haben aber schon sämtliche Zahlen vom Dienstag mit dabei. Wir gucken heute unter anderem auf Munich Re. Bayer hat seine Zahlen veröffentlicht. Außerdem am Wochenstart gab es noch Hims, die ja gar nicht mal so gute Zahlen hatten, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber die Zahlen sind für mich ein absolutes Paradoxon diesmal gewesen. Also überall alle Prognosen eigentlich unterboten und trotzdem wurde dann auf Jahressicht die Prognose sogar leicht erhöht. Also gucken wir im späteren Verlauf der Folge drauf. Michael sagt euch noch was zu Siemens Energy und ich glaube, es hat bei ihm noch einen Kauf für unsere Challenge gegeben. Letztes Mal kam ja auch noch die Frage auf, wir werden das jetzt mal demnächst versprochen im Parkett einpflegen, dass ihr das Ganze auch dann mal mitverfolgen könnt. Genau, denn zwei von unseren Werten, die sind ja ganz gut gelaufen, ja, Michaels Rocket Lab schon deutlich über 100% im Plus und bei mir meine InnoData letzten Freitag plus 86% und am Montag auch noch mal über 20%. Also
Ja, aber macht die nicht an einem Tag 100%? Das ist halt auch nicht so gut, muss man sagen, ne? Also es
Nee,
stimmt.
natürlich nicht. Aber sie ist davor auch wirklich nicht gut gelaufen und die Ergebnisse sind wirklich richtig stark dann halt gewesen, ja. Und zeigt dann halt eben auch, dass sie halt, also was ja mein Case dann halt war von diesen Large Language Model Hypes, dass sie da halt profitieren als sozusagen Datenaufbereiter. Genau, aber nun haben wir uns genug gegenseitig gelobhudelt. Jetzt wollen wir wissen, erzähl mal, was ist aktuell so los außer Berichtssaison? Was gilt's aktuell zu wissen? Ja, ich meine, viele Chipwerte ja weiter. To the
Ja,
moon, wie man so schön sagt. Erzähl
es
mal.
ist echt, es ist schon sehr krass einfach. Ne? Ich hätte das gesagt, das ist wie so ein schwarzes Loch. Der Chipsektor ist wie so ein schwarzes Loch, was alles an Kapital in sich verschlingt und die Aktien steigen weiter und alles andere wird zersäbelt stattdessen. Ja? Ich dachte ja eigentlich, das kommt vielleicht dann eher mit dem SpaceX-IPO, dass man erstmal liquidieren muss, um daran zu investieren, oder wenn Anthropic oder Databricks oder Stripe oder was weiß ich, was da alles in der Pipeline ist, oder diese Cerebras soll ja kommen, gleich auch kurzes Thema, aber dass man das jetzt so weiter so krass sieht, das war ja schon am Freitag echt bitter. Ich hätte ja am Donnerstag, wie gesagt, neues All-Time-High bei mir in meinem US-Depot, Freitag dann voll auf die 7 bekommen hier, weil ich sag mal, HubSpot, Cloudflare wurden ja alle zweistellig verhauen und der ganze Software-Sektor wieder zersäbelt worden, währenddessen der Nasdaq 2,3% im Plus war. Das ist schon, aber es haben mir viele geschrieben, das ist schon echt bitter, ja, wenn das eigene Depot fällt und der Party am Index ist. Aber auch der Dow Jones konnte nicht folgen. DAX gibt jetzt auch schon wieder alles ab an Gewinnen. Ich glaube, jetzt 1000 Punkte wieder runter in wenigen Tagen. Das ist schon, ja, ist schon eine verrückte Situation. Und auch gestern wieder. Querbeet, egal ob die Unternehmen gute oder schlechte Zahlen gemeldet hatten, es wird alles abverkauft und Micron und Co., die ballern weiter nach oben. Also weiß nicht, wann ich schon mal so eine Konzentration jetzt gesehen habe mit diesen parabolischen Effekten, wirklich einzigartig, aber das ist halt Momentum und sich da dagegen zu stellen, ist auch sehr schwierig. Ich hatte es gesagt, also am Freitag sah es ja wirklich so aus, dass da dann nachmittags und abends doch einige Shortseller so zerrissen hat, dass sie aufgeben mussten, weil es ging ja dann auch hoch zweistellig nach oben weiter und das hat sich so ein bisschen gestern fortgesetzt. Ich glaube weiterhin, dass da jetzt bald erstmal eine Korrektur kommt, aber das zu timen ist schwierig. Wir hatten dann heute Nacht auf einmal dann doch Gewinnmitnahmen bei einigen Aktien. Also ich gucke heute Morgen drauf, 3 bis 5% am Dienstag im Minus alles. Auch der Kospi in Südkorea war deutlich im Minus. Da war ja auch irgendwie mehrere Tage immer nur nach oben, nach oben, nach oben wegen Samsung und SK Hynix. Auch echt krass, wie die alle gelaufen sind. Auch da wird jetzt ein bisschen Luft abgelassen. Wir haben ja hier am deutschen Markt Aixtron, Sys Microtech, Jenoptik, Optik, die hatten heute auch übrigens gute Zahlen, wenn wir Zeit haben, ganz kurz draufschauen. Oder eben auch diese LPKF Laser, Siltronic, also alles, was da irgendwie vermeintlich profitiert, wird nach oben getrieben. Das ist schon erstaunlich. Dabei sieht man es halt gar nicht bei allen Unternehmen, dass es da wirklich so gut läuft, aber das ist aktuell zweitrangig, ne? Und dementsprechend ist das alles sehr konzentriert. Die da Chips im Sektor haben, die profitieren richtig ordentlich. Die da außen vor sind, die können da nur hinterher schauen. So ist es halt einfach. Selbst meine Qualcomm, die ich im Langfristdepot habe, der ROG-Repierer, wird zum Leben erweckt in der Hoffnung, dass die da irgendwie einen Server-CPU im Juni vorstellen. Ja, ich freue mich natürlich, aber ob das alles so nachhaltig ist, man muss sich auch schon mal auf Rücksetzer gefasst machen, denke ich persönlich. Und wir hatten am deutschen Markt auch dann am Montag schon Gewinnmitnahmen bei Siemens Energy zeitweise deutlich, bei LPKF Laser deutlich. Also es hatte schon so ein bisschen gewankt. Dann kam wieder das Momentum rein. Heute am Dienstag, wir nehmen ja Dienstag auf, Daniel hat es gesagt, vielleicht das nächste Mal wanken, vielleicht wird es auch wieder hochgekauft, aber es wird nicht mehr allzu lang laufen, so rein von meinem Gefühl. Und dann ist die große Frage, gibt es dann wieder so einen Switch, dass die Aktien, die zuvor schlecht gelaufen sind, wieder gut laufen oder wird alles in den Boden versenkt, was ich aber eher nicht glaube, sondern dass es da eher wieder einen Switch gibt, dass ja ein bisschen Software, ServiceNow, Oracle und Co., dass die wieder ein bisschen anziehen. Und das dann bei Sandisk und wie sie alle heißen, Micron, Seagate, Western Digital, die waren alle wieder, also als ob sie Gold produzieren, so ist das jetzt aktuell. Ne? Dabei waren die vor kurzem noch alles die großen Langweiler, also Western Digital und Seagate. Wen interessiert's, ne? Und jetzt sind sie halt der heißeste Shit. So ist es halt einfach. Ne? Aber ja, muss man versuchen mitzuspielen. Aber da jetzt noch drauf zu springen, also ich mach's nicht. Das ist mir weit, weit zu gefährlich. Und dieses ganze Thema mit Iran ist ja auch weiter am Köcheln, beziehungsweise es ist irgendwie nicht so wirklich eine Lösung in Sicht. Das belastet ja jetzt vor allen Dingen wieder den DAX, weil die Ölpreise gestiegen sind. Donald Trump hat gesagt, dass die Antwort des Iran ist ja, geht überhaupt nicht, ne? Totaler Crap alles. Also, na, das kann natürlich auch wieder dann irgendwann nochmal so ein bisschen für Gegenwind sorgen, aber aktuell ist halt dieses ganze Thema mit Chips, CPUs und ja, dass alle Vibe-Coden, dass die Nachfrage explodiert, sehr, sehr hoch. Und da habe ich gleich auch noch eine Nachricht von der aktuellen Bewertung von Anthropic. Also das ist schon echt krass. Und auch was angeblich die für Umsatz jetzt machen, das ist schon crazy.
Ja, und für DAX wird es jetzt vor allem heute, wenn ihr die Folge hört, interessant. Denn da sind ja gleich drei Schwergewichte mit dabei und noch weitere aus dem DAX, die ihre Zahlen veröffentlichen. Also heute im Laufe des Tages Siemens, Allianz und Telekom mit Zahlen. Außerdem bringen auch noch Merck, E.ON und RWE Zahlen. Also dürfte ein durchaus spannender Tag werden. Also das heißt, DAX könnte hopp oder top sein, ja. Also wird interessant. Wie gesagt, dieses Jahr ist es jetzt noch nicht so gut für den DAX gelaufen, aber so vor allem jetzt so aufgrund der Zeit davor steht er ja eigentlich recht ordentlich da, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Zudem kommen auch noch die chinesischen Werte mit dazu, also eine recht interessante Woche mal außerhalb der USA, bevor es dann ja nächste Woche wieder ans Eingemachte geht, wenn die Nvidia-Zahlen kommen. Aber ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so extrem wie jetzt so die Quartale davor, dass jetzt alle nur in die Richtung schauen, weil halt eben, wie du es gesagt hast, also der Chipsektor als allgemein extrem stark gelaufen ist. Ja,
Nvidia ist ja lustigerweise sogar so, dass mittlerweile Nvidia und die anderen gar nicht mehr korrelieren, sondern diese CPU-Hersteller wie Intel und AMD, die steigen und Nvidia macht dann gar nichts. Und gestern war es dann teilweise so am Montag, dass Nvidia angezogen ist und Intel und Co. sind eher so ein bisschen runtergekommen. Also es wird immer wirre alles. Es ist schon krass, was da gespielt wird.
Ja, Intel ist jetzt, Nvidia ist jetzt auch, was ich gerade noch sagen wollte, genau, also jetzt auch zuletzt zwar auch gut gelaufen, aber es gab einige, die wirklich sehr viel besser dann eben auch gelaufen sind, also auch bei den ganz Großen. Deswegen wird es diesmal dann wahrscheinlich nicht so das Mega-Ereignis, noch wie so vor einem halben oder dreiviertel Jahr dann, als gefühlt Nvidia die ganze Börse getragen hat. Ja. Mittlerweile kann man jetzt auf jeden Fall sagen, sind jetzt immerhin ein paar mehr Schultern, die das Ganze tragen, aber ich habe auch tatsächlich jetzt erst am Sonntag ein Video zu dem Thema gemacht, was halt so aktuell dieses Thema auch so groß macht. Bis letztes Jahr war ja so der Konsens, dass der Halbleitersektor so im Schnitt 9% in den nächsten Jahren wachsen wird. Das Ganze wurde jetzt halt revidiert auf über 20% Wachstum durch diese ganzen KI-Themen dann. Also der ganze Sektor soll über doppelt so schnell wachsen in den, also pro Jahr auf die nächsten Jahre hingesehen. Man hat jetzt sogar seine Wachstumsziele von 2030, die werden dieses Jahr voraussichtlich schon erreicht werden. Also man sieht halt eben auch, es sind halt auch echte Umsätze und echte Gewinne, ja. Also ich weiß ja noch vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, wie alle bei Nvidia geschrien haben, Riesenblase und sonst irgendwas, aber man hat jetzt gesehen, sie sind gekommen, um zu bleiben, und sie wachsen noch immer stärker, ja. Natürlich linke Tasche, rechte Tasche haben wir schon oft genug besprochen, das Thema, aber aktuell, die Gewinne sind da und sie gehen auch nicht, ja, aber natürlich trotzdem alles immer mit Vorsicht zu genießen. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir springen jetzt schon mal rein, denn der DAX hatte jetzt schon seine ersten Veröffentlichungen gehabt. Ja, eine deiner wichtigsten Positionen, ich habe gesehen, du hast einen Post gemacht, der natürlich vor allem bei den Dividendenjägern, haben wir gesehen, da läuft ihnen das Wasser im Mund zusammen, als du deinen Auszug gepostet hast, dein bestes Pferd im Stall, hast es genannt. Also siehst, ich habe auch in Instagram immer alles im Auge. Aber du hast es ja hier schon oft erwähnt. Ich glaube, so knapp 20 Jahre hast du es jetzt, oder? Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe.
Ja,
so.
ich glaube nicht ganz 20. 2009 oder 2010 hatte ich aus, ja, weiß nicht, 16, aus welchem 17. Grund damals irgendwie, glaube ich, auch völlig blind Dividende, hatte ich sie mal gekauft und einmal nachgekauft. Und seitdem habe ich die Munich Re gehalten, und dass das natürlich so ein Dauerläufer wird, hätte ich damals bei weitem nicht gedacht. Ich hatte damals auch noch andere Perlen gekauft, ich weiß gar nicht, ob es damals war, Solarsektor, ich hatte auch SolarWorld und Q-Sales und alles mal im Langfristdepot. Das ist nicht so gut ausgegangen, aber immerhin eine Munich Re hatte ich dann sehr früh und E.ON zum Beispiel auch, aber die lief ja auch viele Jahre gar nicht gut.
Das ist auch das Wichtige, was ich immer sage. Viele blicken immer nur zurück und sagen, alle, die gut gelaufen sind, ja, das hatte ich mal oder die hätte ich gerne gekauft. Aber wie du es jetzt gerade gesagt hast, so die ganzen Rohrkrepierer, die werden dann immer mal wieder gerne vergessen. Also deswegen sage ich immer, schaut nicht immer zu sehr in die Vergangenheit. Ich habe es auch schon mal gesagt, ich hatte 2018 auch mal Nvidia schon in meinem Warenkorb. Ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt, aber habe da gesagt, hey, eigentlich hast du keine Ahnung, was Nvidia macht, und ich bin mir auch sicher, ich hätte sie mittlerweile auch schon 5-mal wieder verkauft. Deswegen.
Das waren auch so lustige Kommentare unter dem Beitrag von wegen, ja, aber wieso hast du nicht einfach Zendis gekauft? Die haben ein paar tausend Prozent gemacht seit letztem Jahr.
Warum hast du es nicht gekauft? Also sieht man wieder, dass du keine Ahnung hast. Ja, also verstehe ich auch nicht, warum hast du nicht 2009.
Das ist halt so das Lustige. Genau jetzt, während wir reden, gibt es jetzt auch schon wieder die nächste Zendis und morgen auch wieder und übermorgen. Das Problem ist halt einfach, wir wissen nicht, welche Aktie das ist, und da jetzt dann im Nachhinein zu sagen, hätte, das bringt ja an der Börse exakt gar nichts. Dann hätte ich letztes Jahr Zendis gekauft, ne, für 10.000 wäre ich jetzt millionenfacher, also millionenschwer, oder hätte ich damals mal Nvidia gekauft, oder hätte ich mir 2000 Monster Energy gekauft, ja. Hätte ich 1980 McDonald's gekauft, ja, hätte, ja, bringt dir halt einfach nichts. Genau jetzt hat man ja auch wieder die Chance, ja, dann entscheide dich jetzt richtig. Das Problem ist, man weiß es halt einfach nicht so genau, ne, was der nächste große Hype wird oder welches Unternehmen genau jetzt in 5 Jahren sich ver-X-facht, ne? Das ist halt so ist
es. Genau so ist es, ja. Die Munich Re ist aller Voraussicht nach, würde ich jetzt mal behaupten, nicht mit dabei beim Vervielfacher, zumindest jetzt mal in den nächsten 2-3 Jahren. Die Zahlen an sich, sie sind okay gewesen, aber es gab auch so den ein oder anderen Wermutstropfen, werde ich aber auch gleich nochmal sagen, warum. Also zum einen, letztes Jahr sind ja diese verheerenden Waldbrände in Los Angeles gewesen, deswegen hat jetzt die Munich Re auch wieder deutlich mehr Gewinn eingefahren. Also sie hatten jetzt geringere Katastrophenschäden. Der Überschuss, der lag jetzt im ersten Quartal bei so knapp 1,7 Milliarden Euro, also 57% höher als im Vorjahr. Aber wie gesagt, bei den Versicherern muss man es eben immer im Kontext sehen. Es lag jetzt also nicht daran, dass die Munich Re so einen fantastischen Job gemacht hat oder so. Also vor allem letztes Jahr Los Angeles Waldbrände haben hier da für gesorgt. Sie haben selber gesagt, sie liegen also auf Kurs, also ihr diesjähriges Gewinnziel von 6,3 Milliarden. Das haben sie nochmal unterstrichen sozusagen. Aber bei den Vertragserneuerungen im Schaden- und Unfallgeschäft zum 1. April, da gab es Preisrückgänge. Und warum das so ein kleines bisschen so der Wermutstropfen ist, bei ihrer Konkurrenz, der Hannover Rück, da ist das Ganze ausgeweitet worden. Mhm. Also da hatten die so ein bisschen bessere Zahlen vermelden können, ja. Aber insgesamt, also das Preisniveau vom Portfolio, das ist um 3,5%, 3,1% gesunken. Also es ist alles im überschaubaren Rahmen. Das gezeichnete Geschäftsvolumen, das sagen um 18,5%. Aber sie haben eben gesagt, dass sie bei einigen Sachen einfach da konsequent sein mussten. Vor allem so Schwerpunkt Japan und Indien hat da so ein bisschen für schwächere Ergebnisse gesorgt. Aber sie haben gesagt, dass sie ansonsten eigentlich rundum zufrieden sind. Ich weiß nicht, wie warst du zufrieden mit den Zahlen an sich? Also es hat sich ja gut gelesen, aber gerade wenn man jetzt mal so ans letzte Jahr beispielsweise oder vorletzte Jahr zurückdenkt, also es gab schon bessere Quartale jetzt mal so rein von der
Rhetorik. Man darf bei diesen Unternehmen nicht den Fehler machen, da immer jetzt wegen einem Quartal zu sagen, richtig toll oder richtig schlecht, dass diese Preisrückgänge gibt, war schon vorher bekannt, das haben auch schon viele Analysten im Vorfeld gesagt. Was mich aber schon jetzt erstaunt hat, ist, dass sie das Volumen ja auch so stark zurückgefahren haben. Also und ich glaube, deswegen ist auch die Aktie heute im Minus, ne? Wieder typisch, ne? Kaum feiert man die Aktie als bestes Pferd, gibt es dann ein paar Tage später schön auf den Deckel. Die Aktie ist 4% im Minus heute, ne? Also die ganze
Dividende ist weg. Da gab es bestimmt Kommentare dann, oder? Wie kannst du die nur im Depot haben, wenn sie heute 3% im
Minus sind? Es ist ja auch genau so, ne? Die Dividende bringt dir ja an dem Tag auch nichts, ne? Das wisst ihr ja wahrscheinlich alle. Weil um den Preis fällt im Normalfall halt auch der Kurs. Plus du machst sogar noch ein Minus, weil du gegebenenfalls dann die Abgeltungssteuer noch drauf zahlst. Ne? Dieser Gewinn, der kommt man Schritt für Schritt im Laufe des Jahres, weil halt Geld verdient wird, jeden Tag oder jedes Quartal. Ne? Und dann an dem Tag ist natürlich schön, wenn Geld aufs Konto kommt, aber es kommt mehr drauf an, was innerhalb des Jahres passiert. Und da haben sie jetzt die Prognosen bestätigt. Ne? Wie gesagt, ne? Es gibt dann immer diese Sondereffekte, bei den Rückversicherern, wenn es mal riesige Schäden gibt, dann machen die mal viel weniger Gewinn oder vielleicht sogar auch mal Verluste. Dadurch steigen aber die Prämien. Dieses Jahr ist es halt umgekehrt. Es gab jetzt weniger Schäden und dadurch aber auch jetzt Preisrückgänge und so weiter. Ich habe ja sowohl die Munich Re als auch die Hannover Rück als auch die Allianz im Depot. Und die Hannover Rück, du hast es gesagt, also die hatten auch sehr gute Zahlen. Da ist der Konzerngewinn auch um 48% gestiegen, aber sie haben ein Prämienwachstum von 18,8% in der April-Erneuerung gehabt. Also die sind da sogar am Gas geben eher. Vielleicht wollten sie das Geschäft nehmen jetzt von der Munich Re, die gesagt haben, das ist vielleicht nicht margenstark genug. Ich bin da jetzt nicht der krasse Experte, was Rückversicherungen angeht und so. Aber das hat mich schon gewundert. Aber beide haben jetzt die Prognose bestätigt. Die Hannover Rück zum Beispiel sagt weiterhin 2,7 Milliarden Umsatz. Die Aktie hält sich jetzt auch ein bisschen besser als die Munich Re, aber die laufen im Endeffekt sehr, sehr ähnlich. Und ich denke, beide sind langfristig auch sehr, sehr gute Basis-Invests. Deswegen bleibe ich da auch bei beiden dabei. Und wenn jetzt zum Beispiel die Munich Re oder die Hannover Rück deutlich zurückkommen sollte, bin ich da sogar eher auf der Kaufseite nochmal, ne? Aber kann auch sein, dass die jetzt erstmal wieder eine Zeit lang seitwärts laufen, ne? Also ich glaube, die Munich Re war jetzt auch auf dem Tief. Ich gucke gerade nochmal, gerade eben habe ich irgendwas gelesen. Munich Re ist auf einem Tief seit November 24. Ne? Hört sich jetzt dramatischer an, als es ist, weil sie auch jedes Jahr Dividende zahlen und so weiter, aber dass es da nicht jedes Jahr nach oben gehen kann, dass bei jedem Unternehmen mal jahrelang seitwärts gehen kann oder sogar mal fallen kann, das wissen wir alle nur zu gut jetzt in letzter Zeit. Da hat es ja selbst die Highflyer wie Novo Nordisk und so weiter alle mal erwischt oder sehr viele.
Ja, genau. Bevor wir weitermachen, noch eine ganz kurze Werbeunterbrechung und ein Dankeschön an den Smart Broker für das Sponsoring dieses Videos. Aktuell haben wir da die größte Aktion, die es je bei uns im Podcast gegeben hat. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, bei einem Gewinnspiel Preise im Wert von über 2.000 Euro insgesamt zu gewinnen. Der erste Platz kriegt ein Aktienpaket im Wert von 1.500 Euro, wo wir gesagt haben, das ist das unbeliebteste Depot, das es aktuell am Markt gibt mit 10 Aktien, die es ja zuletzt nicht immer so ganz einfach hatten, aber denen wir einiges zutrauen, wie Fair Isaac, Novo Nordisk, Constellation Software, Auto 1 oder Zscaler, also ein wirklich bunter Blumenstrauß. Beim Smart Broker habt ihr die Möglichkeit, über 40.000 Aktien an 30 Börsenplätzen zu handeln, außerdem über 10.000 Sparpläne ohne Ordergebühren, echte Kryptowährung. Und der Clou ist, jeder, der über unseren Link sich beim Smart Broker registriert, bekommt außerdem 30 Euro Amazon Amazon-Bruchstück geschenkt. Dafür muss er nichts tun, keine Einzahlung, nichts. Das wird alles innerhalb der ersten Wochen eingebucht. Und wenn ihr dann bis zum 15. Juni zwei Trades im Wert von 150 Euro macht, nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Also es gibt drei tolle Preise dann insgesamt zu gewinnen. Und da darf jeder mitmachen, der bisher sich auch in der Vergangenheit über unseren Link angemeldet hat. Also das ist einfach so ein Dankeschön auch vom Smart Broker und von uns an euch für die lange Treue, wenn ihr dann eben auch unseren Link benutzt habt. Deswegen schaut es euch gerne mal an. Ihr findet die Verlinkung unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes und damit dann auch wieder Werbung Ende. Genau. Bayer hatte ja in den letzten Monaten auch immer wieder mal ja gute Erholungsphasen. Das ist jetzt zuletzt aber auch so ein bisschen ins Stocken geraten. Und man muss sagen, dass die Zahlen ja eher so ein bisschen Skepsis geweckt haben und auch wieder so ein bisschen neue Ängste, was das Thema mit Glyphosat angeht. Wir fangen jetzt erstmal mit den Zahlen an sich an. Denn die Zahlen an sich, die sahen jetzt auf den ersten Blick ganz gut aus, aber im zweiten Blick muss man sagen, ja, es war doch so ein bisschen Skepsis mit dabei, denn vor allem ihre Crop Science Sparte, die lässt alles so ein bisschen laufen gerade, denn vor allem im Gesundheitsbereich, da hatte man gar keine guten Zahlen. Also das bereinigte EBITDA, das lag bei 4,45 Milliarden und der Konsens, also die Schätzung, die lagen nur bei 3,9 Milliarden, weshalb dann erstmal viele wahrscheinlich gedacht haben, hey, das sind wirklich starke Zahlen. Aber die Pharmasparte, die ist um 16% eingebrochen. Also sie haben aktuell eben diese Probleme, dass ja bei Xarelto sozusagen Patent, genau, dankeschön, ihr Patent ausgelaufen ist und sie da jetzt natürlich von den Generika überrollt werden, also sprich die Preise massivst nach unten drücken müssen und dann manche dann halt abspringen. Und das Ganze wurde jetzt aber so ein bisschen durch eine starke Crop Science Sparte sozusagen aufgefangen. Die ist zwar nicht ganz stark gewachsen, also sie hatte fast den gleichen Umsatz wie im Vorjahr, aber sie haben die Margen verbessert um 2%, also das EBITDA in der Sparte lag bei 2,6 Milliarden. Und das gilt daher als besonders gut, weil eigentlich der Agrarmarkt aktuell es gar nicht so einfach hat, beziehungsweise ein extrem schwieriges Feld ist. Also es zeigt auch nochmal, wie interessant Bayer da eigentlich aufgestellt ist. Und wir hatten es ja, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Also wenn Bayer seine Crop Science Sparte abspalten würde, das wäre tatsächlich ein gar nicht so uninteressantes Unternehmen. Aber sie haben halt eben immer noch so dieses Pharma-Ding da mit drin, das eben auch immer wieder mal, ja, den Kurs mit nach unten drückt, ja. Und jetzt, was so das eigentliche Problem aktuell ist, denn es steht jetzt aktuell die Frage im Raum, ein Vergleich im Volumen von 7,25 Milliarden Dollar mal wieder Glyphosat, das Thema. Und da müssen jetzt bis Anfang Juni die Kläger in den USA entscheiden, ob sie das mitmachen oder ob ihr Verfahren dann sozusagen individuell weitergeführt wird. Ja, und das heißt, das Ganze könnte den Vergleich dann wieder sozusagen zum Platzen bringen. Und dazu kommt jetzt auch noch im Juni ein weiteres erwartetes Urteil vom obersten Gerichtshof. Da wird die Frage gestellt, ob die EPA-Zulassung von Roundup strengere staatliche Warnhinweise blockiert. Und die Richter, die haben sich da zwiegespalten gezeigt. Also sprich Ausgang hier auch offen. Also das sind so aktuell die Probleme, die sie hat. Und hat jetzt auch zuletzt mal wieder so ein bisschen für einen abrupten Abbruch der Rallye gesorgt, also jetzt so in den letzten Wochen die Aktie eher so ein bisschen so am Rumdümpeln, ja. Ich weiß nicht, hast du Bayer mitverfolgt zuletzt? Wie siehst du die Lage aktuell bei dem Unternehmen?
Also mittlerweile hat sie sich ganz, sie hatte sogar im Minus gestartet, jetzt hat sie sich aber auf plus 6%, also wir nehmen ja jetzt Dienstagmittag auf, hat sie sich hochgekämpft, ne? Also ich glaube, der Markt ist trotzdem so ein bisschen erleichtert, weil es selbst in der Pharmasparte wurden schlechtere Zahlen erwartet, auch wenn die jetzt nicht so gut waren. Und man wird ein bisschen optimistischer für den Umsatz. Ne? Also inklusive der Währungseffekte, wurde aber auch schon erwartet, sieht man jetzt ein bisschen mehr Wachstum. Also insgesamt kommen die Zahlen ganz gut an, du hast es ja gesagt. Ne? Die hatte ja mal diesen riesigen Run in der Hoffnung, dass dieses ganze Glyphosat-Thema jetzt bald abgehakt ist. Das werden wir bald das Ergebnis sehen. Je nachdem, wie das ausgeht, gibt es, glaube ich, ein großes Gap nach oben oder auch nach unten. Aber die war ja schon mal kurz bei fast 50 Euro, kam dann Richtung 36 zurück. Das sind jetzt im Bereich 39 Euro oder so. Also überhaupt denke mal, mittelfristig könnten sogar die Chancen jetzt die Risiken überwiegen, aber ich habe keine Position, muss ich dort sagen. Deswegen, aber ich, wie gesagt, ich würde auch nicht dagegen wetten. Es kann halt dann dieses große Gap in die eine oder andere Richtung geben. Deswegen, ja, bin ich da an der Seitenlinie. Aber die Zahlen, wie gesagt, heute, die gemeldet wurden, die waren echt in Ordnung.
Ja, also es wird jetzt dann interessant, vor allem eben, was jetzt so bei diesen Klagen rauskommt. Also wie gesagt, sind jetzt nur noch so knapp 4 bis 5 Wochen. Wird sehr spannend werden, ob dann vielleicht hier dann mal ein Vergleich geschlossen wird. Genau. Ja, dann hat, wie vorher bereits angehört, oder nee, willst du, bevor wir zu Hims & Hers kommen, noch Siemens Energy schnell
Siemens Energy,
reinschieben?
da kam gar nicht. Genau, wir wollten die mit reinnehmen. Eigentlich stand da heute, dass sie, ich glaube, die hatten aber auch schon vorab gemeldet. Da wurde jetzt nur heute ein neues Aktienrückkaufprogramm gemeldet von bis zu 1 Milliarde. Hat aber ehrlich gesagt gar nicht so große Auswirkungen. Sie hatten schon die Zahlen vorab gemeldet. Die kamen schon am 23.04. Und da hatte man ja die Prognose schon erhöht. Deswegen ist die Aktie auch schon deutlich angesprungen. Also da sieht es ganz gut aus. Ich kann noch mal ganz kurz vielleicht auf eine Aktie eingehen, wenn wir schon am deutschen Markt sind, die mal wirklich jetzt ganz gut abgeliefert hat. Kleiner Nebenwert, auch so hier Zulieferer, Chip und so weiter. Jenoptik, die hatten nämlich einen sehr starken Auftragseingang, 356 Millionen und im Vorjahr waren es nur 204 Millionen und Prognose waren 274. Also da war mal wirklich ein bisschen was zu sehen. Und auch das Q1, das Ergebnis war deutlich besser und das auch das Nettoergebnis und das EBITDA. Also hier haben wir wenigstens mal ein gutes Quartal plus einen guten Auftragseingang. Bei vielen anderen Unternehmen, die so gut gelaufen sind, die sagen ja alle, ja, okay, aktuell läuft es so schlecht, aber nächstes Jahr soll es mal besser werden und so weiter. Deswegen haben die Aktien sich vervielfacht, aber hier hat man wenigstens mal ein bisschen was gesehen. Deswegen, also Jenoptik, ja, Glückwunsch, wer da dabei ist. Ich denke nicht allzu viele, aber es läuft eben, wie gesagt, doch sehr, sehr gut. Ne? Und wenn wir ganz kurz dabei sind, dieses ganze Thema Chipsektor und wie das gehypt wird, nächste Woche kommen ja die Nvidia-Zahlen. Es steht für diese Woche auch noch ein IPO an in den USA, Cerebras. Die sind auch so ein Chip-Designer. Und da ist die Nachfrage wohl so hoch, man hat jetzt die Preisspanne von 115 bis $125 auf 150 bis $160 angehoben. Also das ist schon sehr krass. Mit der neuen Preisspanne wird man dann 4,5 Milliarden einnehmen und man würde das Unternehmen dann mit 33 Milliarden bewerten. Und je nachdem, genau mit Optionen und sowas alles, also es kann Richtung 40 Milliarden gehen. Und ja, wenn das Unternehmen dann an die Börse geht und also man preist das auf $160 vielleicht oder auf 150, dann wird bestimmt der erste Kurs auch direkt über $200 sein, sofern die Marktstimmung anhält. Also es deuten so viele Sachen darauf hin, dass wir gerade hier in einer kurzfristigen Blase sind. Apropos, Michael Burry hat auch gesagt, ja, wir sind in der Blase, wobei, das erzählt er halt auch dauerhaft, aber der hat auch noch mal gewarnt jetzt. Es gibt auf jeden Fall einiges an Anzeichen, auch wenn die Nachfrage natürlich sehr hoch ist. Aber es treibt schon absurde Blüten. Und eine lustige Sache habe ich gerade eben auch noch gelesen, bevor wir jetzt weitermachen. Es gibt jetzt viele Unternehmen, auch Meta und Co., die sagen ja ihren Mitarbeitern, also alle, die jetzt nicht ganz viele Token verbraten, die nutzen KI nicht richtig und ihr fliegt raus sozusagen. Und ihr müsst ja hier alles mit Token und KI machen und so weiter. Und da gibt es jetzt wohl auch schon sehr, sehr viele, die dann das manipulieren sozusagen und dann einfach irgendwelche sinnlosen Sachen laufen lassen, um Token zu verbraten, um sich gut darzustellen. Ne? Also wenn es natürlich in die Richtung irgendwann geht und allein deshalb Anthropic und Co. So krass wachsen, weil irgendwelche Leute bei Meta und Co., ich glaube bei Amazon war das ein Beispiel, da haben dann Mitarbeiter halt einfach sinnlos Token verbrannt, indem sie kloppte Sachen da nur angefragt haben. Das wäre natürlich dann ja auch wieder sehr problematisch. Ist, glaube ich, jetzt kein riesiges Phänomen, aber ich glaube, um dich dann krass darzustellen, da gibt es ja so interne Ranglisten, ne? Wer verbrät die meisten Token und macht die meisten Sachen, wenn du dann halt irgendwie in den Top 10 bist. Aber dann, wenn man dann guckt, okay, was hast du denn halt gemacht mit deinen Milliarden Token, die du verbrannt hast, da ist halt nichts. Auch schwierig. Also, aber es
Ja.
treibt halt alles wilde Blüten aktuell, ne? Also Wahnsinn.
Ich glaube jetzt auch nicht, dass das jetzt für diesen großen Wachstumsanstieg bei den Large Language Modellen gesorgt hat. Aber es ist natürlich ein interessantes Phänomen dann, ja. Gar nicht gut hat es zuletzt jetzt auch bei Hims & Hers ausgesehen und die Zahlen, das ist doch ziemlich ernüchternd gewesen. Also ich habe jetzt mal geschaut, auf Einjahressicht ist die Aktie ja 57% im Minus aktuell und auch die Reaktion auf die Zahlen, die ist wirklich nicht positiv gewesen, weil sie halt auch tatsächlich de facto einfach nicht gut waren. Das muss man einfach so sagen. Wir hatten an auch so in den letzten Jahren, wir hatten sie immer wieder mal erwähnt, auch positiv hervorgehoben, wo sie wirklich fabelhafte Wachstumsraten hatten. Aber das hat jetzt ein abruptes Ende genommen. Sie haben gesagt, dass es vor allem daran liegt, durch den Fokus auf Marken-GLP-1-Präparate, also sprich Wegovy, weil mittlerweile arbeitet man ja wieder mit Novo Nordisk zusammen. Mal gucken, wie lange es diesmal hält. Ja, aber an den Ergebnissen hat man es jetzt auf jeden Fall gesehen. Ja, also man hatte nämlich jetzt nur noch ein Umsatzwachstum von 4%, wenn man mal überlegt, wo die noch vor ein paar Monaten waren. Also das ist schon Wahnsinn, wie schnell sich das jetzt zurückentwickelt hat. Ja, 608 Millionen, erwartet wurden 617 Millionen. Also man hat es doch deutlich verfehlt tatsächlich. Und was wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger am Markt ankam, das ist der Ergebnisrückgang gewesen. Denn im Vorjahr hatte man noch einen Gewinn von fast 50 Millionen Dollar und nun Nettoverlust von 92 Millionen Dollar. Ja, also das ist doch schon wirklich ein deutlicher Shift dann gewesen und das Ergebnis wurde vor allem auch aufgrund von Restrukturierungskosten belastet und sie haben auch 15 Millionen Dollar an Rechtsrückstellungen, weil sie ja eben strategische Abkehr, Abnehmpräparate, wissen wir ja noch alles, sie wollten ja sozusagen so ihre eigene Pille da zusammen punchen, aber da hat sich ja quasi einen Tag später schon die FDA eingeschalten, also das ist ein Riesenhicker gewesen, weshalb wir ja auch damals gesagt hatten, also das Management von Hims & Hers, das ist also wirklich absolut wild, wie es da zugeht. Und ja, die Bruttomarge, die ist jetzt halt von 73% auf 65% zurückgegangen, ja, was eben auch an der Zusammenarbeit mit Novo Nordisk ging. Aber da sieht man auch mal, wie viel von den Ergebnissen wirklich so durch diese Abnehmpräparate getrieben war dann bei Hims & Hers, ja, und es bleibt aktuell eine weiter schwierige Situation, sage ich jetzt mal. Ja, also ich wäre da weiter vorsichtig, vor allem da das Management ja immer diese Hau-Rück- oder Hü-Hot-Aktion da treibt. Also ich persönlich bin dem Ganzen skeptisch gegenüber, obwohl ich das, also das Geschäftsmodell an sich, die Idee ja eigentlich wirklich recht spannend finde und das auch für mich ein großer Zukunftstrend ist, aber das Management hat für mich so in den letzten 2 Jahren einfach, ja, also muss einfach sagen, zu viele Fehler gemacht. Ja,
also diese Sachen hier mit, wir bringen das einfach mal raus ohne Genehmigung und am nächsten Tag kommen dann die ersten Klagen und sie ziehen es wieder zurück und so. Das war teilweise schon echt absurd, muss man sagen. Ich finde es auch, also ich würde sie nicht abschreiben, aber ich meine, die ist jetzt vorbeutlich 15% im Minus mit diesem erhöhten Ausblick. Keine Ahnung, ob das wieder irgendwie einfach Hoffnung ist oder... Die haben ja sogar viele neue Produkte in anderen Bereichen, ne? Also Testosteron ist ja ein großes Thema jetzt in den USA, ne? Also dass man da Testosteron zuführt für uns alten Säcke, ne? Ich glaube ab was ist das, ab 35, ab 40 sinkt der Testosteronspiegel und mindert die Männlichkeit, ja, also wir müssen uns Testosteron ballern. Ich glaube, hier bei Frauengesundheit ist ja auch, sind sie ja auch gut dabei oder die haben ja noch so Bluttests und so. Also das kann schon langfristig sehr spannend sein, aber kurzfristig sehr, sehr schwierig, ne, inwiefern sie da von diesen Abnehmmitteln wirklich noch profitieren. Wir hatten ja jetzt auch nochmal von Novo Nordisk, ne, Comeback, wir hatten ja drüber gesprochen, da gab es auch jetzt nochmal heute Morgen, die Aktie ist wieder recht gut unterwegs, nochmal Daten zu dieser Wegovy-Pille mit langfristigem Abnehmen. Ich hatte sie, glaube ich, vorhin geschickt, Daniel, ich gucke gerade nochmal die Daten. Es ist immer sehr schwer, das einzuschätzen, aber sie haben 27,7% durchschnittlich Gewichtsverlust nach 72 Wochen gesehen, ne, mit einer höheren Dosis. Und in einer anderen Analyse waren es 84% Gewicht. Und in der separaten Studie wurde gesagt, 84% dieses Gewichtsverlust war wirklich Fettmasse und nur ganz, ganz wenig Muskeln. Das wurde wohl verschont, was natürlich sehr gut ist, ne, denn wenn du so viele Muskeln auch noch verlierst, ist blöd, es gab auch, hast du diese Bilder mal gesehen von irgendwelchen Promis, ne? Das Ozempic-Gesicht heißt es ja jetzt oder so, oder Wegovy-Gesicht, wo das halt wirklich komplett eingefallen ist, das ist halt auch, ne? Also ich glaube, selbst wenn du dann viel abnimmst, musst du wirklich trotzdem gucken, dass du gesund isst, dass du Sport machst und so, weil ansonsten, klar, du verlierst Gewicht, aber du fällst halt auch in dich zusammen irgendwie so. Ne? Das sieht auch nicht wirklich gesund aus, aber naja, anderes Thema.
Ja, genau. Und um Hims & Hers noch abzuschließen, was ja so das Paradoxe so insgesamt an den Zahlen ist, obwohl ja jetzt die Zahlen wirklich nicht gut waren, hat man ja seine Umsatzprognose sogar erhöht. Ja, also sie haben ihre Umsatzprognose auf 2,8 bis 3 Milliarden angehoben und sie stellen jetzt fürs zweite Jahr 680 bis 700 Millionen Dollar in Aussicht. Das heißt, vor allem das nächste Quartal wird jetzt bei Hims & Hers extrem spannend werden, denn nachdem man ja jetzt doch ja einiges verfehlt hat, dann die Prognose sogar anzuheben, da bringt auf jeden Fall Enttäuschungspotenzial mit sich, sage ich jetzt mal. Ja, also ich bin gespannt auf die nächsten Zahlen und ihr werdet es auf jeden Fall hier auf dem Podcast erfahren. Deswegen auch unbedingt einen Daumen nach oben dafür da lassen. Folgt uns auch auf allen Kanälen. Und dann hat der Michael jetzt noch seine Aktie mitgebracht, die er im Zuge unserer Challenge nun auserkoren hat. Was wird denn der nächste Rohrkrepierer am Markt? Erzähl mal.
Hätte ich schon wieder fast vergessen. Stimmt, genau. Ich versuche jetzt nochmal ein weiteres, nachdem ja hier das Thema mit Weltraum schon so gut klappt und Raketen, bin ich jetzt auch in der Luft, aber nicht ganz so weit oben in der Luft. Es steht ja dieses Jahr einiges an bei diesen senkrecht startenden elektrischen Flugtaxis, so kann man es glaube ich sagen. Da gibt es in den USA vor allen Dingen zwei Player, Joby Aviation und Archer Aviation, die haben beide so ein, ja, also die Flugzeuge sehen beide echt cool aus, haben so ein bisschen anderen Ansatz. Joby will da, also ist so ein bisschen vertikal integriert, sag mal. Die machen sehr vieles selber, also die bauen die selber, betreiben ihren selber und so weiter. Ist ein bisschen komplexer alles. Und bei Archer, die machen viel mit Partnerschaften, zum Beispiel auch schon mit United und nutzen die Infrastrukturen. Und das ist einfacher skalierbar, sagt man zumindest. Ja, aber hat beides also seine Vor- und Nachteile. Beide sind eigentlich ganz gut finanziert, haben auch sehr viele Partner, also Joby zum Beispiel, Toyota, Delta Airlines, das Verteidigungsministerium ist da dabei, bei Archer Aviation, Stellantis unter anderem, auch United Airlines, Abu Dhabi und so weiter. Und da wollen sie auch beide jetzt dieses Jahr anfangen, das so ein bisschen ja zu starten. Also da gibt's ja schon einige, sehr, sehr viele Tests, Zulassungen und so weiter. Das dauert alles immer auch sehr, sehr lange, aber sie sind da auf einem guten Weg. Ich habe die ganze Zeit überlegt, welche ich von beiden ins Depot nehme. Die einen sind 10 Milliarden wert, also sind auch nicht ganz klein. Also Joby ist rund 10 Milliarden wert, Archer ist 5 Milliarden wert. Der Chart von Joby sieht ein bisschen besser aus, deswegen habe ich mich jetzt entschieden, ich werde jetzt Joby Aviation mal kaufen. Ja, und wie gesagt, da gibt es dieses Jahr noch einiges an an möglichen Kurstreibern. Wenn sie es wirklich schaffen, in den ganzen Städten, wo sie es planen, also sie sagen, Da ist ja auch dieses Programm der USA, um das Ganze zu pushen. Ne? Also der Staat ist da auch mit dahinter, aber die können da dieses Jahr in, ich glaube, 10 oder 12 Städten starten, theoretisch. Ich bin mal gespannt. Ne? Es ist aber trotzdem natürlich am Ende ein sehr, sehr heißer Ritt. Sie haben da auch schon mal so eine Tour geflogen in San Francisco und so weiter. Also klappen tut das Ganze, aber inwiefern das natürlich jetzt dann so ist, dass man damit auch noch mittelfristig Geld verdient und so, ist schwierig. Aber ich glaube halt, na, wenn das irgendwie so dann gängig wird und man dann irgendwie von San Francisco, von der Stadt dann irgendwie nach außen fliegen möchte und dann nicht mehr irgendwie ein Uber nehmen muss oder eine Stunde im Stau steckt, sondern in 10 Minuten fliegt und so, es kann halt schon, glaube ich, ein großer Markt werden. Und dementsprechend kann das ein, ja, dieses Jahr auf jeden Fall so ein Durchbruchjahr werden. Die Aktien standen nochmal beide schon mal viel, viel höher, haben sich jetzt auch gefangen. Die hatten beide vor kurzem Zahlen, die machen auch noch, glaube ich, keine relevanten Umsätze und so. Ist halt viel Fantasie, sage ich mal, ja, und Totalverlustrisiko auf jeden Fall auch da. Plus, dass die Gefahr besteht, dass da immer wieder Kapitalerhöhungen kommen, Finanzierungen, wobei es beide ein paar Milliarden haben, aber für solche Entwicklungen und Zertifizierung brauchst du halt auch sehr viel Geld und einen langen Atem. Deswegen, Joby Aviation war mal bei über 20 Dollar, war jetzt vor kurzem bei 8, jetzt stehen sie wieder bei 10,50 Dollar und so weiter. Also, ja, ist auf jeden Fall mal mein Wert. Ich meine, ich muss mal gerade schauen, ich glaube, die sind gar nicht in Deutschland handelbar. Ist ja kein Problem mit dem Smart Broker, man kann direkt in den USA kaufen. Deswegen werde ich das mal, ich habe es noch nicht gekauft, werde ich jetzt umsetzen dann diese Woche. Und dann gibt's bald mal auch ein Update dann, ne, genau im Paket.
Genau. Also, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir dann mit Sicherheit einiges schlauer sein, was so die Richtung vom DAX dann angeht. Auch China wird sehr spannend werden, auch Tencent und Alibaba mit dabei waren. Werdet ihr alles in den nächsten Folgen mit erfahren. Deswegen wünschen wir euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.